Ein Haus mitten in der Natur? Oh, das wäre ja Zersiedlung. Aber ein Haus mit Garten drumherum. Ein Haus, was morgens einlädt, den Pflanzen beim nächtlichen Wachsen, also dass man das sofort am nächsten Morgen sieht, wie die in der Nacht gewachsen sind, das wäre doch was Tolles. Der Ralf Otterpohl ist nochmal hier und will sozusagen eine Lanze brechen für ein neues Bauen, was mit vielen Naturmaterialien, denke ich, und menschengemäß ist. Naturgemäß, mit der Natur im Einklang. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Ralf, du hast nicht nur das Buch geschrieben, Das neue Dorf, sondern du bist selbst dabei, ja, deine Ideen auch für dich jetzt erstmal umzusetzen, nämlich sozusagen ein modulares Haus zu bauen. Was? Wie groß ist dein Grundstück? Ist das schon so?
Ja, ich habe ein sehr großes Grundstück, okay. 4000 Quadratmeter. Ja. Und baue darauf ein sehr kleines Haus, wo aber ein Gewächshaus dran ist. Und ja, damit gibt es dann halt auch noch genügend Außenfläche, die aber nicht geheizt werden muss, die aber umgekehrt das Haus heizt, wenn die Sonne drauf scheint, habe ich da eine große Heizung sozusagen.
Okay, das Gewächshaus jetzt?
Es ist ein Gewächshaus am Haus. Es gibt dann auch noch mal ein Gewächshaus für den Gartenbau. Aber das ist dann halt so erweiterter Wohnraum, wo ich auch Pflanzen vorziehen kann. Und die Idee dabei ist, dass das Haus, was ich dort baue, sehr gut isoliert ist, aus Materialien besteht, sodass
das... Nicht mit Schaumstoff.
Ohne Schaumstoff, was dann 500 Jahre und mehr halten kann. Und ja,
wie unser Fachwerkhäuser.
Es gibt viele alte Bausubstanz, die 500 Jahre alt ist. Ich habe selber mal mit meinem Büro, hatten wir mal ein Haus gekauft in Lübeck, in der Altstadt. Das war ungefähr 500 Jahre alt. Und das hätte auch noch weitere, oder es steht vielleicht auch noch weitere 500 Jahre.
Ja, ja.
Und das sollte eigentlich normal sein. Und wenn man sieht, wie die Kosten fürs Wohnen dann sind, die sind im Grunde dann vernachlässigbar. Mhm. Gerade wenn man, anders als früher, wenn man jetzt halt eine gute Isolierung hat und dann halt auch kaum noch Energiekosten hat. Weil das ist ja das, was bei den alten Häusern sind, die Energiekosten oft irre hoch.
Ja.
Wenn ich jetzt aber Passivhaus mache, also wo ich im Grunde keine Heizung brauche, durch relativ dicke Wände aus natürlichen Materialien.
Zum Beispiel?
Also ich selber bin Fan von Vollholz, so baue ich jetzt auch. Die andere Richtung, die ich klasse finde, sind Lehm-Strohsteine.
Und ich habe jetzt kürzlich auch mit jemandem gesprochen, der Hanfsteine herstellt.
Hanfstroh ist da das Beste. Man kann auch Hanfsteine direkt machen. Also das sind gepresste Hanfsteine. Es gibt auch Strohplatten mit Kalk drin und so weiter. Es gibt viele tolle Entwicklungen, die erstaunlich stabil sind.
Ja. Und feuerfest und so.
Genau. Und das, was aber ein sehr bewährter Baustoff ist, der auch von der Verarbeitung gut geht, sind tatsächlich Steine, die ich aus Lehm mache. Und es muss eine bestimmte Zusammensetzung haben. Sand, Schluft, Ton muss zusammenpassen. Keine Zauberei. Gibt es in vielen Gegenden auch in der Umgebung, manchmal auf dem Grundstück selber. Und das mische ich dann idealerweise mit Hanfstroh. Das kann aber auch normales Stroh sein, weil Hanfstroh gibt es halt auch noch nicht überall. Und
noch nicht.
Damit kann ich dann halt luftgetrocknete Steine machen, die handgestrichen sind. Also Lehmsteine, die ich presse, sind schon kaputt. Da wird nichts draus.
Okay.
Einfach das Einfachste ist das Beste. Und die einfach Luft trocknen lassen. Das ist die beste Lehmbauweise, wie ich von vielen guten Leuten inzwischen gelernt habe. Und damit kann ich dann ein Gebäude machen, was dann aber idealerweise komplett aus diesen Lehmstrohsteinen ist. Nicht Holz dazwischen. Fachwerk ist eigentlich nicht so schlau, weil das Holz arbeitet ganz anders als der Lehm. Man kann da so ein paar Balken innen reinsetzen oder außen ran oder wie auch immer.
Na, für die Statik brauche ich ja doch...
Eigentlich nicht, weil Lehm, wenn es richtig gemischt ist, wir haben auch so Versuche gemacht über Bachelorarbeit, Masterarbeit, Projekte in Äthiopien zum Beispiel, haben wir die Studentin hat dann Lehmsteine gemacht und bei uns da in der Uni abgedrückt, waren erstaunlich fest und einer der großartigen Lehmbauer, der Marius Bierich, ist in der Nähe von Flensburg, pro Lehm, der hat seine Arbeit seit Jahrzehnten gemacht. Traditionelle Bauweisen, neuere Bauweisen. Und er sagt, dass man aus Lehmsteinen im Prinzip 100 Meter hoch bauen könnte. Wäre jetzt nicht sinnvoll, so hoch zu bauen, nee, aber dann ist eigentlich eine Etage und ein Dach drauf kein Problem, auch statisch nicht.
Okay.
Es darf halt nicht nass werden. Ne? Also man braucht da die großen Dachüberhänge und einen Schutz vor Regen. Ne?
Ah, okay, das ist jetzt doch. Also die sind bei den Hanfsteinen habe ich nämlich gehört, dass die also auch regenabweisend sind und so, also ne, auch mit Kalk zusammen. Also diese Lehm, das sind dann keine Ziegel, also in dem Sinne nicht gebrannt.
Nicht gebrannt, weil Brennen braucht sehr viel Energie.
Ja.
Und die Ziegel sind trotzdem gutes Material. Gerade wenn das so diese Gitterziegel sind, die gibt es auch sehr dick, die eine super Isolierung haben, ist ein Naturmaterial, erprobt, hält lange, sehr leicht zu verarbeiten. Diese großen Blöcke kann man relativ schnell mauern. Ja. Ich habe selber mal Maurer gelernt. Das ist also was, zup, 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 hat man das fertig. Aber es ist, kommt aus einer Fabrik. Ne? Da muss man viel Energie aufwenden. Wenn irgendwelche Baumaterialien, die man so im üblichen Handel findet, dann finde ich diese Gitterziegel, diese roten Ziegel mit guten Dämmwerten eigentlich noch am besten. Und ansonsten, dieses Vollholz ist gerade ganz stark auf dem Vormarsch. Selbst sehr hohe Gebäude, also ich glaube, das höchste hat jetzt 12 Stockwerke aus Vollholz.
Wir haben bei uns im Viertel haben wir ein, glaube ich, drei oder vierstöckiges, genau, ja, nur aus Holz. Ja.
Genau, und da ist halt diese Pionierarbeit vom Erwin Thoma, der sowas von Grund auf entwickelt hat, eigentlich als Förster ursprünglich. Und seine Konzepte sind sehr überzeugend. Allerdings ist das, wie er es jetzt macht, doch sehr industriell geworden. Da gibt es große Fertigungshallen, wo dann das alles gedrückt, gepresst wird. Tolle Qualität, relativ hohe Preise. Und das Holz fährt lange Wege und die Wand fährt noch mal lange Wege. Und dazu entwickle ich gerade eine Alternative, auch ganz praktisch. Ich baue das und ich möchte diese Vorteile der Vollholzbauweise aber lokal produzieren.
Ja.
Aus dem lokalen Wald, nachhaltiger Wald, ne, der gut bewirtschaftet sind, wo auch Essensbäume drin sind, Waldgarten zugleich. Und wo man dann halt aus diesem Holz, auch in mehreren Lagen jetzt, ein Haus zusammensetzt, was dann Wände hat, die 30, 35 Zentimeter dick sind.
Also nicht ganz kurze Frage, in den Saunagärten oder so gibt es ja häufig, also wo du ganze Stämme...
Nee, das nicht. Das nicht. Das ist das Blockhaus.
Genau.
Hat Vor- und Nachteile. Blockhaus ist bewährt und was ich jetzt mache, ist halt das in mehreren Schichten. Ne? Das halt in der Mitte ist horizontal Balken, dann vertikal, innen auch nochmal vertikal. Ich mache es jetzt in drei Schichten. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Man müsste wahrscheinlich mehr Schichten machen, weil ich habe jetzt gemerkt,
die... Und immer Luft dazwischen?
Die kommen aneinander. Da ist ein bisschen Luft ist.
Weil Luft ist ja Isolator auch, ne?
Aber Holz hat gute Isolierwerte auch an sich. Sehr gute Dämmwerte letztlich. Und der Übergang zwischen den Holzschichten ist nicht so leicht von der Wärme. Die Räume dazwischen, da kommt Hanfgewebe dazwischen, sodass halt Hohlräume ausgeglichen werden. Das ist genau ein Nachteil dieser Blockhausbauweise, dass diese Stämme, die bewegen sich sehr stark. Und da muss man ständig nachstopfen und so. Okay. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Balken habe, dann ist die Bewegung nicht mehr so stark, weil das wird dann entweder verdübelt oder verschraubt. Und damit hat man dann halt einfach ein Bauwerk, was ja einfach solider ist, wo halt diese einzelnen Bauelemente aber noch gut zu verarbeiten sind. Und das ist jetzt so ein Entwicklungsweg. Und ich habe jetzt irgendwann da ganz forsch mit losgelegt und dann zwischendurch Bauchschmerzen gekriegt. Ich habe gedacht, oha, geht denn das? Ich habe mit vielen Zimmerleuten und Fachleuten für Holzbau gesprochen. Manche haben gesagt, nee, das haut nicht hin. Mhm. Und andere haben gesagt, ja, das geht, aber. Mhm. Und dann habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, mit noch mehr Leuten gesprochen. Und inzwischen bin ich sicher, es geht. Eine der großen Nachteile, also für die Leute, die sich jetzt ein bisschen besser auskennen, Holz arbeitet ja sehr. Also Holz kann unglaubliche Kräfte entfalten, gerade wenn das so große Bohlen aus Holz sind, wenn es ein bisschen feuchter wird oder so. Und das sind Kräfte, die sind unglaublich. Und da ist jetzt eine Idee, die ich habe, um diese Kraft da rauszunehmen, damit mir die nicht die Wand zerdrückt, dass ich das einfach einsäge, ne? In Richtung, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausklamüsern. Das machen wir dann, wenn es gebaut wird. Ich habe eine.
Also so wie Dehnungsfugen sozusagen.
Genau, im Holz noch mal so quasi Dehnungsfugen, wo diese Kraft gebrochen wird. Und die Dehnung vom Holz kann dann irgendwo hin. Wenn ich da einmal eingesägt habe, geht die Dehnung einfach nur in diese Sägefuge und aber nicht, die dreht mir nicht alles um. Und da habe ich jetzt so einen Trupp von jungen Zimmerleuten. Der eine ist Zimmermannsmeister. Ich kenne ihn vom Geographiestudium. Da hat er nämlich bei mir ein Praktikum gemacht. Ich habe ihn damals nach Mexiko geschickt, um Trockentrenntoiletten mitzubauen. Und der hat dann nach dem Studium noch Zimmermann gelernt, Zimmermannsmeister gemacht und will jetzt genau diese Modulhäuser bauen in der Art. Und wie ich es jetzt genau mache, probieren wir jetzt aus. Also wir bauen das jetzt gemeinsam. Diese Ideen sind jetzt ausgearbeitet. Und wir haben jetzt aber auch weitere Ideen schon. Und eine Idee jetzt auch, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich habe den Fehler gemacht, diese Bohlen relativ dick zu machen. Ne? Die sind jetzt 12 cm jeweils. Ich würde das inzwischen so machen, dass die dünner werden. Also vielleicht 4 cm, 5 oder 3 oder auch unterschiedlich. Sind die viel leichter zu handeln. Weil ich habe gemerkt, dass jetzt so eine 7, 8 Meter lange Bohle 12 mal 30.
Die wiegt.
Die kriege ich mit drei Leuten nicht gehandelt.
Ja.
Und das ist ein Nachteil. Und jetzt hat mir ein Bekannter gesagt, der viel mit Holz arbeitet, Firma Krumme Dinger. Der weiß, wie Holz krumm wird, aber der weiß auch, wie man es gerade hält.
Ja.
Und der hat mir dann den Tipp gegeben, die Bohlen kleiner zu schneiden. Dann ist da nicht so viel Kraft drin. Durch die Verschraubung kann ich es zusammenhalten. Und es gibt inzwischen auch Systeme, die nicht mehr mit Eisenschrauben sind, sondern es ist so eine Art Holz.
Dübel gibt es, gab es ja schon früher.
Ja, ist aber keine Dübelung so richtig, sondern es wird da rein geschmolzen, weil Holz schmilzt bei überschaubaren Temperaturen. Und das verschmilzt dann. Das ist ein industrielles System.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Nee, das ist auch ziemlich neu noch. Ja, ist aber inzwischen auf dem Markt, hat auch Zulassungen. Und das geht halt bis 4 Zentimeter. Und deshalb, das ist jetzt so eine Richtung, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich habe wahrscheinlich da einiges falsch gemacht jetzt. Aber wir machen das ja, um weiterzulernen. Und wir werden jetzt verschiedene Dinge ausprobieren. Und da rufe ich auch alle zu auf, da jetzt mitzumachen, auch mal beim Vollholzbau solche Dinge auszuprobieren. Bin ich an Austausch auch interessiert mit Leuten, die Ahnung haben. Nicht irgendwelche banalen Fragen stellen, dann lieber ein paar Videos angucken und dann erst mit Fachleuten sprechen. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Baufachmann, obwohl ich Bauing bin und Maurer und so. Ich habe mich viel mit ökologischem Bauen beschäftigt. Und ich habe aber viel gelernt von sehr, sehr guten Leuten. Deshalb habe ich vieles zusammen. Aber es braucht noch viel kreative Leute, um das hinzukriegen.
Du hast ja das in deinem Buch, hast ja die Tiny Häuser angesprochen. Mhm. Tiny heißt klein, mhm, ne, soweit ich weiß. Und dass die, so wie sie angedacht sind, auch einfach sehr viel Energie brauchen und so weiter. Ja. Du hast ein Modulhaus. Modul, so wie ich es verstehe, heißt, dass es eben aus Modulen besteht, mhm, die noch erweiterungsfähig, also dass, genau, ich erweitern, ja, kann.
Ja.
Jederzeit erweitern kann, also meinen Bedürfnissen anpassen kann.
Und auch umnutzen. Also das ist halt, ja, die heutigen Häuser sind oft absurd. Also es ist halt, die Häuser haben ein riesen Wohnzimmer, dann geht eine offene Treppe nach oben und auch die üblichen Reihenhäuser sind ähnlich gebaut. Das ist monofunktional. Das, mhm, das passt für vielleicht 15 bis 20 Jahre, wenn Kinder in der Familie sind. Sobald die Kinder weg sind, ist das im Grunde nicht mehr angemessen. Ich kann aber auch jetzt nicht, was weiß ich, die Eltern reinholen, weil dann sind die mir mit in der Wohnung. Das ist, mhm, mir vielleicht zu eng. Mhm. Und deshalb baue ich halt das modular, dass ich einzelne Elemente habe. Wenn jetzt ein Pärchen ein Häuschen baut, mhm, bauen die erstmal ein Modul, das mit überschaubaren Kosten zu machen. Man kann sehr viel selber machen, gerade mit diesen Naturmaterialien. Ich kann das Material in der Region aufbereiten, ich kann selber viel machen im Bau. Und dann kann man halt sagen, okay, jetzt baut ein junges Pärchen oder ein junger Mensch baut sich erstmal für überschaubares Geld ein Haus, um sich nicht übermäßig zu verschulden. Ne? Mhm. Möglichst Geld irgendwie aus dem Familienumfeld, Freundeskreis. Da kann man dann halt erreichen, dass die jungen Leute, die dann auf dem Land zum Beispiel Gartenbau machen wollen oder einen kleinen Betrieb gründen wollen, erstmal mit wenig Geld starten können und dann aber sofort geringe Lebenshaltungskosten haben. Mhm. Das, was heute viel gemacht wird, sind genau diese Tiny-Häuser. Das ist ein absoluter Boom. Man kriegt die fast nicht mehr. Der Preis hat sich verdoppelt. Okay. Ich muss gestehen, ich habe selber so eins, was ich aber nicht jetzt komplett bewohne, sondern es ist tatsächlich für mich jetzt erstmal so ein Bauwagen, beziehungsweise ich bin an dem Land lange dran, so Permakultur aufzubauen. Ich wandle eine Kiefernmonokultur um in einen Waldgarten. Mhm. Mhm. Und dafür habe ich jetzt diesen Wagen. Und wenn ich im Winter mal da bin, dann merke ich, was da für Holz durchgeht. Obwohl der schon für so einen Bauwagen ganz gute Isolierung hat. Und das ist so eine Falle, weil einerseits diese Häuser sind halt erstmal auch nicht ganz so billig. Rechtlich hat es keine Vorteile. Ich kann die eh nur da hinstellen, wo ich eigentlich auch ein kleines Häuschen hinsetzen könnte. Und dann haben die aber einen hohen Energiebedarf, sodass ich sehr viel Zeit und oder Geld reinstecke und einen sehr hohen ökologischen Schaden anrichte. Einfach dadurch, dass der Kamin die ganze Zeit ballert. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe es auch gerne warm, weil das ist, kann man schlecht regulieren. Typischerweise im Wagen sitze ich halt im Winter, wenn es kalt ist, sitze ich im T-Shirt und Shorts. Ne? Mhm. Weil ich kann die Wärme, ich kann nur einmal richtig durchheizen und dann ist es halt eine Weile da 30 Grad, dann wird es 25 und bei 20 ziehe ich mir dann ein Hemd wieder über.
Ja.
Und das ist eigentlich absurd. Also es tut so ein bisschen weh, da so die Energie zu verschleudern. Auf der anderen Seite kann ich für das gleiche Haus, was jetzt so ein Neubau kostet für so ein Tiny House, kann ich ein doppelt so großes kleines Modulhaus bauen. Das steht dann aber auf der Erde, hat so dicke Wände, nicht so dünne, und kann komplett aus Naturmaterialien gebaut werden, was bei so einem Tiny House nicht wirklich geht, weil da brauche ich Folien und Dampfsperre und so weiter. Und dann habe ich halt fürs gleiche Geld doppelt so viel Wohnraum. Und wenn ich den noch so baue, dass ich da noch eins dran setzen kann, vielleicht mit einem kleinen Wintergarten dazwischen, dann hat das Pärchen, was jetzt dieses Modul gebaut hat, das schnell abbezahlt ist, geringe Kosten, Lebenshaltungskosten gering halten. Das ist jetzt das Gebot der Stunde.
Ja.
Sonst entstehen Abhängigkeiten,
ja,
die gerade in der jetzigen abkippenden Wirtschaft ganz, ganz verheerend sind. Und wenn man wenig Lebenshaltungskosten hat, wenig Energie braucht.
Das ist Freiheit.
Das ist Freiheit. Und
das muss ich nicht ins Hamsterrad.
Ja. Ich kann halt in einem Gartengelände für mich selber, eigene Familie, Freunde anbauen. Ich kann aber auch was für den Markt anbauen. Und das ist eigentlich mein Modell, dass die, die auf dem Land leben, auch für andere Menschen mit was anbauen. Und dafür müssen die halt idealerweise nah am Garten wohnen. Aus meiner Sicht eher auch in einem Gartengelände. Und das ist etwas, wo man dann halt, wenn zum Beispiel diese jungen Menschen jetzt da sich etabliert haben und jetzt Kinder kommen, dann baut man halt noch ein zweites Modul an.
Okay, da müssen wir also bei der Dicke der Wände, da stelle ich mir jetzt gerade vor, muss man dann wieder Platz schaffen, also wieder raussägen oder was?
Nee, das ist so, dass die Entwürfe, also es gibt verschiedene Entwürfe. Ich habe über Jahre das jetzt so entwickelt, also mit Stegreifentwürfen bei Architekturstudenten, Bauingenieurstudenten. Es ist sehr schwer bei den Architekten überhaupt, denen klar zu machen, dass wir einen ganz kleinen Grundriss wollen. Mhm. Bei der ersten Entwurfsübung haben die alle so 60 Quadratmeter Grundrisse, habe ich gemacht. Nee, das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen was machen, was so ja, zum Beispiel 6x6 Meter ist, 36 Quadratmeter Wohnfläche als ein Modul. Mhm. Mit einem separaten Raum, wo man eine Tür zumachen kann, damit Paare auch zusammenbleiben. Mhm. Und das ist was, zumindest ist das für viele wichtig, nicht für alle, aber das ist auf jeden Fall sehr viel Lebensqualität, wenn man einfach einen getrennten Raum hat. Selbst wenn man alleine wohnt, ist das sehr gut. Mhm. Und dieser Grundriss ist halt ausgetüftelt. Ich habe eine Hälfte des Grundes, ich mache es etwa quadratisch, weil da habe ich wenig Außenfläche.
Ja.
Ungefähr der Mitte wird geteilt. Da ist auf der einen Seite ein Zimmer, das kann ich als Schlafraum, Arbeitsraum, wie auch immer nutzen. Dann habe ich ein großzügiges Bad und dann einen Wohn-Küchenraum, der so groß ist, wie sonst so ein Tiny House ist. Ne? Mhm. Aber ich habe noch mal separat Bad und ein weiteres Zimmer.
Du redest von 36 Quadratmetern.
Ja. Und das ist ein für kleines Geld zu machen. Also das, was sonst so ein Tiny House kostet, was aber nur... Was haben die? 18 Quadratmeter, 16 Quadratmeter oder so. Mhm, und jetzt bauen wir an, zweites Modul. Und jetzt ist natürlich auf der Seite, wo das zweite Modul rankommen kann, hat man vorgesehen, da ist dann schon mal eine Tür drin. Ne? Das ist auch mit Glas, dass da halt auch Licht drin ist, ein Fenster, Tür. Und jetzt kann ich die Module so kombinieren, wie man das machen möchte. Also eine Variante ist, ich baue ein Modul mit Dach. Und jetzt für die Erweiterung baue ich noch daneben ein Modul. Da lasse ich aber dazwischen 4-5 Meter Platz und mache da ein Gewächshaus dazwischen. Ne, dann habe ich zusätzlich...
Also ein Affas Atrium oder so. Das, also
ja, genau, sowas. Mhm. Ja, Atrium kann es auch aber werden, wenn man noch mehr Module macht. Aber so eher so ein, sagen wir mal, so ein Pufferraum dazwischen, der auch als Lebensraum nutzbar ist. Man sollte nur das nicht beheizbar machen, weil dann wird es auch beheizt. Und das ist eine Energieverschwendung. Ja. Es ist eine Passivheizung, also es ist eine Solarheizung. Bei Sonne mache ich die Türen, Fenster auf und dann wird es warm in beiden Modulen, weil auf der anderen Seite setze ich das andere Modul da dran. Und dann habe ich ein kleines Häuschen, was aber hohe Lebensqualität hat, weil ich gehe einfach raus in den Garten. Mhm. In der Stadt finde ich kleine Grundrisse furchtbar.
Ja.
Also der Trend in der Stadt, jetzt solche Schuhkartons zu machen, ist schrecklich. Also das ist wirklich Käfighaltung aus meiner Sicht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn dann da irgendwie man guckt auf andere kleine Wohnungen da, dazwischen eine Straße, die laut ist und Abgas produziert und so weiter.
Ich habe die ersten 3,5 Jahre die Sonne nicht gesehen in meinem, Erdgeschoss.
Ja, und es hat früher Stadtplaner gegeben, Lichtwag, der hat gesagt, jede Wohnung in der Stadt muss mindestens 2-3 Stunden Sonne am Tag haben. Das haben wir bei weitem nicht mehr. Nee. Also wir haben wirklich da vieles aufgegeben, was eigentlich so ein natürliches Recht sein sollte von Menschen. Ich meine, Büro kann ja so gebaut werden, dass da nicht die Sonne, weil da stört die Sonne ja auf. Mhm. Und die Büroräume, die können auch an der Straße entlang sein, aber stattdessen sind an der Straße entlang da Wohnungen und Büro sind dann irgendwelche Dinger woanders. Also es ist relativ absurd, was gemacht wird. Auch, dass die Häuser nicht generell Dachgärten haben, finde ich auch einen absoluten Irrsinn. Aber zurück zum Modulhaus. Wenn man jetzt dieses Zweiermodul hat, Kinder sind da, Kinder werden groß. Wir haben genug andere Leute um uns herum auf dem Land, dass die auch Kinder haben, gleichaltrige, dass es Kindern gut geht, dass die auch eine gute Zeit haben. Und wenn die Kinder dann größer werden, selbstständig werden, ist ja oft so, dass die so Raum für sich haben wollen. Kenne ich von meinen eigenen Kindern. Irgendwann ist immer die Tür zu und machen so ihr eigenes Ding. Und das ist super, weil genau so soll es sein. Mhm. Schmerzt so ein bisschen, ne, wenn die langsam so abwandern. Aber das ist der Lauf der Dinge. Das
wollte ich gerade sagen.
Und wenn sie sich gut entwickeln, dann habe ich da Freude dran. Und wenn ich jetzt so ein Modulhaus habe, dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, so okay, hier ist das Haus der Eltern, da ist das Haus der Kinder. Dann haben die Kinder es doch viel besser. Die sind frei, zu ihren Eltern zu gehen, wenn sie wollen, aber sind nicht genervt, weil sie jetzt ständig da gezwungen sind, zu interagieren. Und jetzt sagen die dann so, ich will jetzt doch wegziehen. Vielleicht wollen sie auch bleiben, ne? Nachbarschaftlich mit den Eltern wohnen oder so. Vielleicht ziehen sie weg, dann kann ich Freunde nachholen, zum Beispiel. Wo die Kinder auch gerade aus dem Haus sind, die dann rausziehen wollen. Ich kann die Eltern nachholen, die vielleicht langsam nicht mehr alleine können. Und das ist so das, was ich mit modular meine. Also es ist ein Modul, das kann ich als Teil eines Hauses nehmen. Ich kann aber da eine Tür zumachen. Dann kann ich das auch an Leute vermieten, die ich nicht immer sehen möchte. Ich kann das eine Modul selber behalten, wenn ich mich von einer Partnerin trenne. Ich kann dann vielleicht darüber ziehen und man kann sich weiterhin freundlich begegnen, aber muss sich nicht mehr nerven.
Und dazwischen dieses Glashaus praktisch.
Ja, also genau.
Wo man auch sogar Gewürze und solche Sachen, also Kräuter anbauen könnte.
Ja, und da wächst also natürlich dann irgendwo auch die Feige und so. Na gut, gibt auch Feigen für draußen, aber so ein paar schöne Sachen, so eine Banane vielleicht oder so. Ne? Und das ist halt so die Sache, dass da das sehr flexibel ist, dass man halt tatsächlich sagen kann, okay, egal was kommt, da können wir immer irgendwas Schlaues draus machen. Und die andere Möglichkeit, wie gesagt, entweder so nebeneinander bauen. Und das habe ich jetzt nicht so gemacht, weil ich will auf meinem Gelände, was relativ groß ist, will ich noch Platz lassen für einen weiteren kompletten Bau. Und deshalb ist mein Modul jetzt übereinander. Also ich habe ein
Wohnmodul. Das hätte ich nicht gefragt. Gibt es auch die Variante?
Ja, die ist sogar aus meiner Sicht ideal, weil es gibt so zwei Typen von Menschen. Das eine sind die Höhlenbewohner und es gibt die Leute, die wollen halt weit gucken. Und ich bin einer, der weit gucken will. Und
je höher du bist, desto weiter kannst du gucken.
Ja, und bei mir heißt das, ich kann von meiner Etage schön auf die Elbe gucken, zum Beispiel, was man von unten nicht kann. Und zum anderen ist es sehr kompakt. Also es ist so ein, quasi so ein Idealmaß energetisch gesehen. Ich habe wenig Außenfläche. Ich meine, eine Kugel wäre noch idealer, aber das ist dann schon wieder relativ schwer zu bauen.
Ja.
Und jetzt ist aber dieser Kubus, den ich da baue, kriegt jetzt so ein Pyramidendach, sodass es auch schön aussieht. Und daneben ist ein Gewächshaus, sodass ich halt erweiterten Lebensraum habe. Da auch ein bisschen was produzieren kann, die Kräuter für den Winter und was weiß ich, was da alles Schönes wachsen kann. Da ist halt auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Gemüse ernte, da habe ich dann so eine kleine Außenküche. Da kann ich Sachen, wenn ich große Aktionen mache, irgendwas einkochen oder, ne, das ist in der Küche im Haus oft so ein bisschen schwierig, weil da saut man rum, da ist viel Erde in Bewegung, da braucht man mal eine größere Maschine und so. Und das kann alles da ablaufen, man stellt da die Fahrräder vielleicht rein und so und kann seine Jacken da schon mal abwerfen und so weiter.
Alles unter Glas?
Alles unter Glas, das ist also trocken da, weil es ist schon so, dass solche kleinen Wohnformen den Nachteil haben, dass ich nicht überall riesige Schränke habe und so. Also dann, man kann mit dem Platz nicht aasen. Und dann ist es auch nicht irgendwie ein normales Sofa, sondern das Sofa ist so gebaut, dass es gemütlich ist, aber da drunten große Schubladen sind. Ne? Mhm. Ich kann das Haus so machen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt unter dem Pyramidendach bin, kann über dem Bad kann noch mal eine Empore sein. Oder über Bad und dem zweiten Zimmer ist eine Empore, die zum Küchenbereich offen ist. Ne? Das ist dann was ich da, können Gäste mal übernachten oder man kann da auch Sachen unterbringen oder Spielplatz für Kinder oder alles Mögliche kann man sich da vorstellen. Ne? Also Flexibilität. Ne?
Okay, jetzt ich mache mich mal zum Anwalt von einigen Zuschauern. Na, der hat gut reden, der ist ja Professor, ne, hat die Knete, ja und so. Also wovon du da gerade sprichst, ne, ein Sofa mit den Dingern runter, das kann man nur in Auftrag geben. Das gibt's ja, ne, vielleicht gar nicht so zu kaufen, jedenfalls nicht bei den normalen Möbelhäusern oder so. In welcher Relation bewegt sich das? Also im Verhältnis zu einem stinknormalen heutzutage Einfamilienhaus, was da mit Plastik eingepackt ist, wie auch immer, aber halt eine energieeffiziente Heizung haben muss und. Ja. In welcher Relation steht das?
Also ich mache es so,
einfach mal Hausnummern
nehmen. Ja, ich mache es so, dass es für viele machbar ist, zumal es viel Eigenleistung sein kann.
Ja.
Ich kaufe entweder fertige Materialien, wie die Klinkermaterial, diese roten Steine. Die sind auch überschaubar vom Preis, muss man tatsächlich sagen. Aber ich kann halt auch, wenn ganz wenig Geld da ist, aber die Zeit da ist, manche Leute haben viel Geld und gar keine Zeit, dann gibt es die anderen, die ganz viel Zeit und kein Geld haben.
Ja.
Und da ist halt die Sache, dass die viel Zeit haben, können diese Zeit dafür verwenden, solche Lehmsteine zu machen. Auf dem Land ist ja vieles möglich. Ne? In der Stadt Hände gebunden, da habe ich die Freiheit nicht.
Und den Platz nicht. Ja.
Platz nicht und so weiter. Und die Kosten bei Häusern, da habe ich mal eine ganz schöne Hausnummer. Das ist nämlich etwas, wenn man normal baut, diese kleinen Wohnformen, ich habe das ja mit Hunderten von Leuten diskutiert oder in Vorträgen, ich habe viele Vorträge gehalten und da sind dann doch viele, also es gibt auch sehr viele, die begeistert sind, sagen, toll, oh, das ist doch viel besser als nur so ein Tiny House. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, was, 36 Quadratmeter?
Grundfläche.
Wie kann man das denn machen? Mhm. Und dann mache ich einfach dieses Beispiel. Die Wohnfläche, die ich bauen will, als Neubau. Man kann ganz Pi mal Daumen sagen, das kostet vielleicht ungefähr 2000 Euro pro Quadratmeter, was ich dann entwickle. Und dann kann man sehr leicht ausrechnen, dass auch 36 Quadratmeter schon mal nicht ganz billig ist.
72.000 habe ich gerade mal ausgerechnet.
Das passt auch. Ein Modul haben wir jetzt gebaut. Das kommt auf ungefähr 80.000. Und das ist jetzt was. 80.000 kostet auch ein gutes Tiny House, wenn ich das neu kaufe. Man kann es auch billiger bauen, aber das ist jetzt so, von der Preisrelation von so einem, Luxus-Tiny House, was ein paar nette Extras hat, was dann aber einen sehr viel höheren Energiebedarf hat. Also ich spare das im Grunde sehr schnell wieder ein, wenn es mehr kostet. Und die Leute, die jetzt sagen, nee, ich brauche 130 Quadratmeter und so weiter, weil ich will ja noch Kinder haben und so weiter, die werden sehr schnell ruhig, wenn man diese Rechnung aufmacht. Ne? Die 130 Quadratmeter, man könnte das sogar im Kopf rechnen.
Ja,
ich weiß nicht,
ob
Jüngere das auch noch können im Computerzeitalter. Aber das ist eine Menge Holz. Und das schafft man nicht, ohne sich für ein Leben lang zu verschulden in der Regel.
Ja.
Und das heißt, man ist nicht mehr frei. Und Freiheit ist mir mehr wert als Wohnfläche.
Das ist, ich glaube, das ist wirklich ein Umdenken notwendig. Mhm. Zumal, also ich sag mal, wenn ich im Garten, ja, also und wenn ich einen Platz habe mit Glas, also wo ich praktisch im Garten, also im Wintergarten, wir nennen es den Wintergarten, also mein Bruder hatte so eins in unserem Elternhaus dann, das war also Wohnqualität hoch drei.
Ja. Da muss man allerdings unterscheiden, Wintergarten ist etwas, was isoliert ist, was geheizt ist, das hat genau auch diese Baukosten. Mhm. Was wir machen Gewächshausbau.
Ja.
Was eine ganz andere, das ist relativ preiswert. Und nicht heizen, ne? Mhm. Weil das Heizen wird da irre teuer.
Ja.
Ist ökologisch recht absurd. Und das ist aber im großen Teil des Jahres sowieso relativ warm.
Ja.
Und da ist halt dann die Sache, ich kann auch, machen natürlich ein großes Gewächshaus noch, weil jetzt für die kommende Zeit, wir werden wahrscheinlich jetzt eher kältere Zeiten erleben. Von den Solarzyklen her kommen wir jetzt in eine kältere Phase. Also das Klima hat ja sehr viele Einflussfaktoren. Und wenn man jetzt mal davon abgeht, nur einen Faktor jetzt als den allein Beherrschenden zu sehen, was wissenschaftlich überhaupt nicht tragfähig ist, kommt man sehr schnell dahin, dass es viele Einflussfaktoren gibt. Und der eine Einflussfaktor vom Menschen ist hauptsächlich die Bodenzerstörung. Das kann man sehr leicht umbauen. Dafür braucht es halt Menschen, deshalb mehr Menschen aufs Land, die sich um den Boden kümmern, regenerative Landwirtschaft machen.
Ja.
Und das andere ist halt, das ist jetzt der andere große Einfluss. Das andere halt, wie gesagt, Boden, Verdunstung, Vegetation, Wolkenbildung. Das ist das, was das Klima bestimmt. Professor Rippel hat da tolle Forschung zu gemacht. Schon Humboldt hat das beobachtet in Südamerika, das sehr genau beschrieben. Das ist die große Klimamaschine auf der Erde. Ob ich jetzt einen kaputten Boden habe, das ist heiß und kalt, da ist das Klima aus den Fugen. Mhm. Und das haben wir auf der Erde heute. Das Klima ist komplett aus den Fugen. Klimawandel ist viel schlimmer, als die meisten denken.
Aber es hat nichts mit Carola zu tun. fängt ja beides mit CO an. Ja?
Also es hat damit schon auch zu tun, aber es ist nur ein Faktor unter vielen. Und Kohlenstoffdioxid wird sehr schnell zu knapp, wenn ich den Boden aufbaue. Ne? Weil es ist ein lebenswichtiges Gas. Und wenn ich die Böden aufbaue, dann wird das vielleicht sogar so knapp werden, dass die Pflanzen nicht mehr wachsen.
Wollte ich gerade sagen, da habe ich im Biologieunterricht gelernt. Ja. Ne? Wenn du den Ertrag erhöhen willst in deinem Gewächshaus, flute es mit CO2.
Wird im Gartenbau gemacht. Und das ist halt einfach eine Sache, die Klimazyklen jetzt von der Sonne aus. Also die Sonne strahlt ja hier auf die Erde ein und dann ist es so eine Wechselwirkung. Die Wolken wirken da drauf ein auf Klimabildung. Wenn die Landschaft ausgetrocknet ist, ist das alles nicht mehr. Also dieses ganze Regulationssystem, wo das Klima ausgeglichen bleibt, ist kaputt.
Ja.
Und das ist weltweit in so einem Maßstab passiert. Und wenn das jetzt noch weitergehen sollte, was es zum Glück nicht tut, weil sehr viel tolle Sachen jetzt auf dem Weg sind und sich in großen Flächen und großen Maße verbreiten, da ist es jetzt so, dass wir den Teil kriegen wir leicht hin. Das ist ein Fingerschnippen von den Konzepten.
Ja.
Viel Arbeit im Einzelnen, aber absolut machbar. Jetzt ist aber, ich weiß nicht, die Sonne ist jetzt hier, glaube ich, von hinten, weil das hier Nacht ist. Die Sonne hat ja diese Zyklen. Das ist auch gute Wissenschaft, ist seit Jahrzehnten bekannt, sehr gut belegt, dass diese Sonnenzyklen haben eine sehr starke Auswirkung auf die
aufs Klima
generell.
Natürlich.
Und wir haben jetzt, wenn diese Zyklen überlagert werden, gibt es verschiedene Wissenschaftler, die da verschiedene Modelle machen. Diese Zyklen sind sehr komplex. Es gibt sehr viele, die sich überlagern. Und es scheint aber so zu sein, dass diejenigen, die wirklich solide Arbeit machen, das stimmt leider, muss ich sagen, überein, dass es jetzt eher in eine kältere Zeit geht. Wir sind jetzt noch mal in so einem kleinen Solarzyklus, wo es noch mal ein bisschen Wärme gibt, aber dann könnte es eher kälter werden. Und deshalb sollte man jetzt, wenn man baut, so bauen, dass es auch sehr, sehr kalt werden kann. Wir hatten letzte Woche minus 15 bei mir.
Ja.
Und sowas kann durchaus wieder sehr viel häufiger werden. Und deshalb Gewächshäuser sind sehr wichtig, um auch produktiv zu bleiben.
Klar, also das war ja die Kälte hat die Menschen ja, also weil die Ernten nicht in den frostigen Boden und so, die Zyklen wurden immer enger, hat die Menschen ja nach Amerika auch getrieben damals.
Ne? Genau, also es waren die Hungersnöte, also in diesen Kaltzeiten, also kleine Eiszeit, ist noch nicht so lange her.
1600 war die Themse zugefroren, ne?
Ja, genau. Also. Und danach kam dann nochmal so eine Warmzeit, und von der wir jetzt noch profitieren, wo es den Menschen dann gut ging. Und in den Kaltzeiten war Hunger, Krieg.
Ja.
Und nur jetzt können wir es halt schon sehen. Ne? Also als Mensch, der selber denkt, also Selberdenker ist eine sehr, sehr geringe Minderheit.
Ja.
Selbst bei uns an der Uni, die Absolventen, also die Zahl der Selberdenker, 5-10%.
Och, das macht mich hoffnungsvoll.
Ist es auch.
Das ist schon 5-10%
sind. Das ist schon viel, aber die meisten, die machen so, die plappern nach. Was
ey, das haben sie, das ist die Schule, unser Schulsystem ist ja genauso aufgebaut.
Ja. Ja, das Gute ist, man kommt sehr leicht wieder raus.
Ja.
Das nennt sich Brainstorming. Ne? Also ich habe ja gelernt, wenn ich jetzt das mal auf Autofahren übertrage, wenn ich Gas gebe, muss ich immer gleich wieder denken, oh, das geht nicht und so. Das kriege ich ja eingeprägt so in der Schule. Ne? Ah, ist das jetzt richtig, was ich mache? Kriege ich da jetzt ein Lob oder ein Tadel? Kriege ich da eine gute Note für? Mhm. Das ist dann die Bremse. Ne? Also ich werde immer, wenn ich Gas gebe, gleichzeitig auf die Bremse. Und deshalb kommen die meisten Menschen nicht dahin, das zu machen, was sie eigentlich wirklich, wirklich wollen.
Ja.
Und das ist halt eine der wichtigsten Sachen, dass man seine eigene innere Sache findet, also dass man sein Ding macht. Und das sind diese Selberdenker, ne? Die kommen dahin. Und wer jetzt dieses Nachplappersystem hat, muss man ja niemanden für verachten. Das ist ja, man wird wirklich da rein trainiert. Kinder sind alle super kreativ.
Absolut.
Das ist gut belegt wissenschaftlich.
Bis sie aus der
nach
Schule
der Schule ist die Kreativität.
Der Film Alphabet hat das sehr gut dargelegt.
Und zum Glück kann man das sehr einfach wieder umdrehen, weil zum Beispiel das Brainstorming, das ist ja einfach, dass man zu einem bestimmten Thema einfach frei spricht. Man darf alles sagen, kein Widerspruch. Und wir dürfen einfach mal spinnen und gucken, was da Gutes rauskommt. Ich habe sehr viel Brainstorming-Sessions gemacht.
Ja.
Fantastisch. Und die Leute sind sofort raus aus dieser Konditionierung und kommen ins Selberdenken rein. Also von daher diese 5-10%.
Die könnten der Sauerteig sein.
Die sind quasi so die Inkubatoren.
Ja, genau. Oder Katalysatoren. Ja.
Und wenn man ein Umfeld hat, wo man kreativ sein kann, dann geht das plötzlich. Und deshalb können wir ja jetzt, wenn wir sehen, aha, Solarzyklen, man kann das wissenschaftlich genau nachgucken. Und man kann sagen, okay, egal, was jetzt hier viel berichtet wird, aus was für Gründen auch immer, es ist oft ein Milliardengeschäft dahinter, egal
absolut,
wo man hinkommt. Das, was immer wiederholt wird, da stecken oft Milliardengeschäfte dahinter.
Allein der Handel mit CO2-Zertifikaten
ist ein riesen Multimilliardengeschäft.
Multimilliardengeschäft.
Also, Umsatz bis vor ein paar Jahren 200 Milliarden allein in den USA. Da kann man natürlich eine Menge für bezahlen. Und wenn man jetzt weiterdenkt und sagt, okay, diese Sonnenzyklen haben massiven Einfluss aufs Klima, kann man an der Geschichte ablesen.
Ja,
ne? Die Kriege waren da, die Hungersnöte, wo die Sonne nicht mehr so gebrannt hat, oder?
Ja.
Und deshalb, wenn ich ein Haus baue, diese super Isolierung, das ist kein Luxus, das ist einfach eine Überlebensstrategie. Ein Gewächshaus ist Überlebensstrategie, weil wenn es kälter wird, das kann in den nächsten Jahrzehnten schon sein.
Ja, ja.
Genau weiß es, glaube ich, niemand. Es ist aber klar, dass es über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte eher in eine kalte Richtung geht.
Mhm.
Eine Einschränkung dabei, wir sind mit unserem Sonnensystem im Moment, ist ja ideal dafür, unterwegs in der sogenannten Oort-Cloud. Das ist so ein energiereicher Bereich in unserer Galaxie, die so eine Erwärmung auf allen Planeten auch gebracht hat. Also deshalb habe ich die Hoffnung, dass jetzt die Kaltzeit nicht ganz so kalt wird, weil wir eine Zusatzheizung haben. Also insofern bleibt es spannend.
Sagst du noch mal was über die Versiegelung? Wie sehen die Böden in solchen Modulhäusern aus? Weil das Normale ist, beim normalen Haus hast du eine Bodenplatte und schon hast du sozusagen was versiegelt. Wie würde zum Beispiel wenigstens, wie sieht der Boden aus?
Also
als Beispiel.
Auf dem Land ist Versiegelung kein Thema, weil es gibt da Land bis zum Horizont.
Ja.
Und wenn dann mal eine Dachfläche ist, ist das einfach ein Element da drin wie ein Felsen irgendwo.
Ne? Okay.
Wenn ich da einfach jetzt ein Ziegeldach habe oder so, das ist ein Element, was sonst ein Felsen wäre in der Landschaft. Hat alles so auch seine Vor- und Nachteile. Wenn ich gar nicht versiegeln will, super einfach, ich mache einen Dachgarten. Oder ein Gründach. Extensivgründach gibt es viel zu wenig, ist artenreich und so weiter. Habe ich die freie Hand? Und diese Versiegelungsgeschichten, das ist oft so ein Vorwurf, aber sorry, wir können es ja machen, wie wir wollen.
Es geht gar nicht um Vorwürfe, sondern einfach, ich habe mir einfach gedacht, wie sieht dann der Boden aus? Also hast du auch Beton da unten drauf?
Ja,
oder?
Ja, ja.
Wie machst du die Bodenplatte?
Also man kann jetzt in Richtung gedacht, wir wollen sowas machen wie jetzt ein Gärtnerdorf, neues Dorf. Rechtlich gesehen ist es sehr viel einfacher, wenn ich sage, ich mache keine festen Fundamente, ich baue so, und das wäre jetzt nochmal modular, das wären Module, die nochmal modular sind zum Auseinandernehmen. Ich kann nämlich diese Module so bauen, dass ich einfach zwei aneinander setze und die aber auseinandernehmen kann und mit dem Container-LKW auch abfahren kann. Und da kann ich Schraubfundamente machen und da kann ich auch ein richtiges Vollholzhaus draufstellen.
Also ich sehe hier RB Leipzig als Beispiel. Mhm, ja. Ja, die haben sich da einen Riesenkomplex aus Containern gebaut.
Ja, ja, ja,
also, also ist ja auch eine modulare Bauweise.
Ja.
Über Geschmack lässt sich streiten, aber offensichtlich zweckmäßig.
Ja.
Das wäre dann in die Richtung, also dass es mit Verschraubungen geht.
Genau, also man stellt es nicht auf ein Betonfundament, sondern Schraubfundamente, und das kann man hinterher komplett abbauen. Und wenn man jetzt mit dem, mit dem Bauamt redet, Landwirtschaftsamt, und jetzt über landwirtschaftliche Privilegierung so ein Häuschen in einen Garten, produktiven Garten, Erwerbsgartenbau baut, dann mache ich da nur Schraubfundamente. Wenn es sein soll, mache ich oben ein Gründach. Ich meine, die Frage ist ja berechtigt nach Versiegelung. Das ist ja kein doofes Thema, sondern nur auf dem Land ist es sehr einfach zu machen und mit Gründach sowieso. Selbst in der Stadt wäre es sehr einfach, wenn alle Dächer, haben wir so ein Konzept erarbeitet für ein riesen Neubaugebiet in Hamburg, alles Gründächer, dann kann ich quasi das auch in der Stadt ohne Versiegelung quasi machen, weil ich hebe das einfach an und ich kann auch noch vertikal grün machen. Also ich kann genauso viel Grünfläche haben, wie da vorher war, aber da wohnen dann trotzdem noch ein paar tausend Leute.
Ja.
Und wie gesagt, auf dem Land, ich kann auch einfach ein Gründach drauf machen. In vielen Kulturen ist ja auch so ein Dach oben drauf, was genutzt wird. Arabien, das sind die arabische Länder, die haben halt oben generell da Dachterrassen, wo pralles Leben ist. Ne? Und da kann man ein bisschen was anbauen auch und so weiter. Da gibt es viele schlaue Konzepte. Und insofern ist das hier nicht so das Thema. Aber das mit den Fundamenten ist ein wichtiges, weil ich mein, Beton ist wahnsinniger Aufwand, viel Energieaufwand. Ich brauche ein Betonwerk dafür und ich kriege es nicht mehr weg irgendwann. Ne?
Ich mein, und wie sieht jetzt der Boden bei dir aus?
Also das ist, ich sag mal, wie man es jetzt idealerweise machen würde.
Ja, genau. Ich bin da sehr detailliert, treu, vielleicht pedantisch.
Man würde Schraubenfundamente einbauen. Da muss natürlich die Tragkraft gemessen werden und so weiter. Aber das ist ein System, was auf dem Markt ist. Und darauf würden jetzt die Balken aufgebaut. Und das ist etwas, was jetzt bei Lehmbau schwieriger ist, weil dann hätte ich wieder so Holz und dann Lehm zusammen, das Holz arbeitet und so. Bei Lehmbau ist es doch idealer, ein Fundament zu machen, entweder ein Betonfundament. Man könnte aber auch ein Fundament aus Natursteinen zum Beispiel bauen. Wurde früher viel gemacht, die halten auch. Aber es ist nicht alles ideal lösbar immer. Aber
also jetzt zum Beispiel in tektonisch regen Regionen ist das Fundament das A und O.
Ja.
Also ich habe in Costa Rica gelebt, zwei Jahre, und da hat ein Deutscher halt dann aus der Erfahrung aus den Philippinen, dass ihm da ein während Erdbeben das Haus kaputt gegangen ist, hat er also Querstreben Fundamente miteinander verbunden, sogar Eisen in die Wände reingebracht, weil da bebt es ja laufend, also fast täglich.
Also da ist dieser Vollholzbau ideal, weil das ist super erdbebensicher. Das hat bei Thoma, die das auch in Japan zum Beispiel machen, die haben beste Erdbebenklasse.
Ja.
Und da kann ich halt über diese Schraubfundamente auch da einfach sehr sicher sein, weil das verteilt ist. Und das ist auch was vom Preisaufwand geht, weil ich nicht so viel Beton brauche. Also viel Beton ist teuer. Und das ist so eine Möglichkeit, da einfach auch sehr ökologisch zu bauen. Also von daher kann ich da vieles machen. Wichtig ist halt Südseite, große Fensterfläche, passiv, ja. Solar.
Ja.
Und was ich auch machen möchte, ist halt stromautark. Also dass man halt keinen Anschluss ans Netz braucht, weil beim Netz muss ich jeden Monat Zählergebühr bezahlen.
Ja.
Einfach nur dafür, dass da ein Zähler ist. Ich brauche aber kaum Strom, weil ich habe ja...
Zum Kochen?
Ich koche lieber mit Gas, muss ich sagen.
Okay, also oder Gas, halt auf Holz. Darf sein.
Hexe, ja, man oder? Kann ja auch mit Holz da und da, das ist auch einfach. Da gibt es inzwischen schöne moderne Systeme auch, die mit sehr wenig Holz kann ich da kochen und gleichzeitig heiz ich so ein bisschen mit im Winter und die Asche und die Kohle geht mit in den Boden rein, verbessert den Boden wieder. Und da ist dann halt die Möglichkeit, dass ich halt stromautark bin durch Solarpanels, Photovoltaik. Und da gibt es eine wichtige Sache, und das ist eine tolle Entwicklung. Ich war früher Fan von diesen thermischen Solaranlagen.
Mhm.
Ne? Eigentlich klasse, heiß Wasser machen mit der Sonne.
Ja.
Das war so die Begeisterung so vor ein paar Jahrzehnten. Ne?
Alle
gebastelt und gebaut. Und
Eigenbau mit schwarz
angemalten bei meinem Bruder auf dem Dach, Riesenanlage, 10 Quadratmeter und so, gelötet und so weiter. Das ist heute sehr viel einfacher geworden, weil die Photovoltaik ist inzwischen so effizient, dass die eigentlich alle, die professionelle Planung machen, die sagen, wir machen nicht mehr beides, Photovoltaik und thermische, sondern wir machen nur noch Photovoltaik. Und um jetzt Wasser heiß zu machen, habe ich so eine Art Tauchsieder im Warmwasserspeicher, im großen Solarspeicher. Und wenn ich jetzt Energie über habe, die muss ich eigentlich wegschmeißen bei diesen thermischen Anlagen, die ja leicht überkochen im Sommer.
Ja.
Und das kann ich dann entweder ins Netz einspeisen oder in Batterien oder ins Auto. Die Sache ist halt dann so, dass ich da auch relativ leicht autark werden kann. Allerdings die Netzkopplung hat auch Vorteile, aber auch Nachteile. Und ich kann mit 10, 15 Quadratmeter Solarfläche, kann ich tatsächlich stromautark werden. Und das ist durchaus machbar.
Dann gibt es ja noch die Zukunftsmusik, die jetzt schon geprobt wird mit der freien Energie.
Ja? Das ist ein Thema, was also ich durchaus...
Tesla-Antenne und solche Sachen.
Also das ist ein Thema, was ich durchaus ernst nehme.
Ja.
Ich habe mir vieles angeguckt. Ich möchte allerdings so eine Anlage mal laufen sehen, in die Hand nehmen. Ich kenne allerdings Leute, die haben so Anlagen laufen gehabt, laufen gesehen, die haben so Anlagen gemessen.
Ja.
Sowas geht. Man kann auch allein schon, wenn man so, sagen wir mal, jetzt einen Dieselmotor, es gab mal Forschung.
Diesen Stirling-Motor?
Das ist noch was anderes, aber allein normaler Dieselmotor. Es hat mal ein Forschungsprojekt gegeben, ich sage keinen Namen, ich sage keine Uni.
Mhm.
Das ist ungefähr 30 Jahre her, hat eine große Uni, die Motorenforschung macht, hat den Auftrag gekriegt von einem großen Automobilhersteller, darum mal zu gucken, wie viel Wasser kann ich dem Diesel zusetzen und was passiert dann.
Ja.
Und dieser Mitarbeiter damals, war damals zum Schweigen vergattert, hat jetzt halt gesagt, auch ohne Namen zu nennen, die haben dann bis zu 50% Wasser zugegeben. Die Leistung wurde etwas besser und es hatte keinerlei Nachteile.
Die Leistung wurde etwas
besser? Die Leistung wurde besser durch Wasserzugabe.
Zum
und
Diesel?
Das, ist jetzt ein
das emulgiert doch gar nicht.
Man kann es nicht einfach in den Tank schütten. Das funktioniert nicht.
Mhm.
Aber die Technik ist machbar, war damals verfügbar, also vor Jahrzehnten. Und was für ein Irrsinn, diese Dieselmengen mit dem entsprechenden Ruß, der entstanden ist, der jetzt in die Luft geblasen wird. Die haben bei 50% aufgehört. Es geht wahrscheinlich noch weiter.
Mhm.
Was ist das für ein Wahnsinn, solch eine Technik einfach geheim zu halten? Auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Menschen. Man braucht ja nur noch das halbe Geld für einen Tank und so weiter. Viele Menschen haben nicht viel Geld, gerade Pendler. Und das ist
ja für einige auch ein Ziel, dass die Leute nicht viel Geld haben.
Ja, also ich meine deshalb, wir müssen als Menschen einfach selber denken, selber auch breit recherchieren, was immer schwieriger wird, weil viele Dinge nicht mehr so leicht zu finden sind. Ja. Man muss die Suchmaschinen nehmen wie DuckDuckGo, weil in der großen Maschine, die früher mal cool,
keinen Namen zu nennen,
die früher mal cool war, da sind einfach Sachen nicht mehr drin. Dafür kommt aber immer ohne Ende das, was Kommerz ist, ne, das kriege ich dann reingedrückt. Und das, was geil ist und uns vorwärts bringt, das findet man entweder gar nicht mehr oder man muss ganz genau die Stichworte kennen.
Ja.
Und das ist, das ist kein Fair Play.
DuckDuckGo
ist eins, aber da werden sich hoffentlich noch weitere Entwicklungen auftun. Ich glaube nicht, dass das Internet komplett zensierbar ist, auch wenn das im Moment so aussieht. Aber dafür müssen die Menschen sich selber kümmern. Also wenn jetzt irgendwie die meisten sich zurücklehnen und Kinder bleiben. Also wir haben eine Gesellschaft, wo die Menschen im Erwachsenenalter Kinder bleiben. Ne, wir haben kein Übergangsritual zum Erwachsenwerden.
Keine Initiative.
Und wir werden behandelt wie Kinder von der Politik. Ne, hier, wir sorgen für euch, alles ist gemacht und wir machen das schon richtig. Fragt bitte nicht nach oder wer nachfragt, ist ein Rechter oder so. Ne? Als ich jung war oder als wir jung waren, da waren jetzt immer die Linken, die
genau,
böse waren.
Ich wette, dass ich das noch mal erlebe. Als Altlinker und Linksgrüner, wie ich immer war, jetzt als rechts bezeichnet zu werden.
Ja.
Das ist grotesk. Das ist sowas
von grotesk. Und es ist nicht mal, die sagen nicht mal rechtsextrem.
Nee. Rechts.
Später ist dann grün, ist dann das Giftige oder so. Ne? Also sowas ist Hirnriss.
Ralf, diese Bauweise heißt ja, dass auch ich sozusagen nicht einfach nur einen Architekten einen Auftrag gebe, sondern hier lege ich, wenn ich das auch will und die Zeit dazu habe, Hand an, genauso wie an den Garten.
Ja.
Ich mache es selber, nicht nur selber denken, sondern selber machen.
Ja.
Und aber das dauert doch so lange. Ja, aber in dem, wie der Saint Exupéry, ja, mit der Rose. Ich habe mich dir vertraut gemacht. Das heißt, wenn du etwas erbst, sieh zu, dass du es in Besitz nimmst.
Ja,
und
genau,
indem ich mich damit beschäftige, damit ich meine Liebe, meine Energie da reingebe. Es ist meine Energie,
absolut,
die ich da reingebe.
Absolut,
das tut mir im Moment, klar, auch bei dem Gemüse oder sonst was. Es ist meine Liebe, die ich der Pflanze gebe durch meine Aufmerksamkeit. Und wenn ich sie dann esse, kommt meine Liebe zu mir zurück. Das ist Selbstliebe.
Ja. Und es ist im Gebäude genauso.
Ja.
Auch wenn mein Gebäude jetzt quadratisch wird, ich runde das aus. Ich mache innen die Wände etwas rund. Ich mache außen die Ecken rund.
Ja.
Dann ist das harmonischer.
Ja.
Eckige Räume saugen Energie. Meine Lebensenergie geht weg. Wir sehen überall Menschen,
das hat Steiner, die Bauweise, ne? Die haben ja.
Ja, da braucht man aber gar nicht Steiner lesen. Nee, man kann einfach selber spüren. Ich mache ja Geomantie. Ja. Man kann das spüren, wie unangenehm eckige Räume sind. Das saugt uns Energie. Und überall laufen die Leute rum wie Schlappis, weil die Vitalenergie weg ist, aus vielen Gründen.
Ja.
Und das ist eine der wichtigsten Sachen, bei seiner Energie zu bleiben. Deshalb sollte ich mein Gebäude so bauen, in einer Form, dass mir das Energie gibt. Wenn ich im Garten arbeite, gibt mir das Energie. Mhm. Und diese Interaktion, ich baue das selber. Und jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, um ökonomisch auch unabhängig zu sein. Ich bin starker Befürworter der Lokalwirtschaft.
Mhm.
Das reicht schon aus, dass viele da schon nicht mehr berichten wollen, weil sie da irgendwo Ärger kriegen. So krass und krank ist das tatsächlich. Und da ist halt ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt Bauelemente bestelle, von irgendwo weit weg, das Geld geht auch weit weg.
Mhm.
Das sind oft irgendwelche großen Konzerne, die dort vielleicht Raubbau betreiben, die ihre Arbeitskräfte saumäßig bezahlen. Wenn die krank sind, werden die rausgeschmissen. Akkus für Elektroautos werden unter Kinderarbeit gemacht, wo ganz viele Kinder sterben, im Kongo zum Beispiel. Also das ist halt, da gibt es vieles, was in dieser Globalwirtschaft so pervers ist, dass das völlig inakzeptabel ist. Und viele Menschen blenden das aus. Das ist zwar bequem, aber das ist trotzdem, das macht man zurück. Sich schuldig. Ja. Das kommt auf einen zurück. Wenn ich jetzt Lokalwirtschaft mache, ich weiß, derjenige, der den Garten, also ganz konkret, wo ich mein Holz jetzt geholt habe, ich habe mir die Bäume mit dem Förster zuvor angeguckt, ein super regenerativer Wald, die eine tolle Waldwirtschaft machen. Das ist halt etwas, wo wir dann das Holz eingeschlagen haben. Wir haben dort dann im lokalen Sägewerk, es gibt auch mobile Sägewerke, man kann das lokale Sägewerk auch zur Arbeit schaffen, sollte aber da sein, wo ein Stromanschluss ist, Starkstromanschlag, weil sonst braucht man Diesel jede Menge.
Ja.
Und damit kann ich dann das Geld, was ich da ausgebe, ne, erstmal hat der Gutshof dort das Geld gekriegt. Dann hat das Sägewerk hat das Geld gekriegt. Ein junger Mann, der hat sich da ein super Sägewerk aufgebaut, macht tolle Arbeit.
Ja.
Wenn ich jetzt baue, lokal, ich habe lokale Firmen und das Geld zirkuliert, dann der kauft
das
da wieder Brot.
Geld. Ja.
Das Geld fließt und die Gegend ist wohlhabend.
Ja.
Wenn alles nur abfließt, wie das heute
Wunder, das Wunder von Wörl.
Das ist
ein wunderschöner
genau.
Film.
Genau. Ja, 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 ja.
Also wie das Geld zirkuliert und wie ein Dorf oder eine kleine Stadt in der Depression, allgemeinen Depression, auf einmal auflebt, weil das Geld zirkuliert.
Ja. Also und lokal. Bei Fair Play wäre das jetzt überall.
Ja.
Und ich fordere Fair Play ein. Also bei denen, die jetzt für diese großen Player arbeiten. Und auch da unter der Gürtellinie, also da gibt es wirklich viel Diffamierung. Es gibt Morddrohungen. Ich kenne viele, die Morddrohungen kriegen, weil sie über bestimmte Pestizide arbeiten und so weiter. Das ist kein Fair Play. Mhm. Weg damit. Und wir haben keine Angst. Nein, wir rutschen nicht auf den Knien.
Ja.
Wir sind mächtige Wesen. Und als solche können wir die Zukunft positiv gestalten. Und wenn wir das schaffen, also bei der Transition Town Bewegung, das ist ja genau das, wo die gerechnet haben, halt, wenn wir jetzt alles hier in der Gegend, muss nicht alles sein, aber wir machen eine lokale Wirtschaft, das Geld hier bringt Wohlstand und wir haben auch Austausch. Bananen können wir hier schwer anbauen. Klar, machen wir mit Ländern in Afrika. Dafür kriegen die von uns Sachen, die wir besser können.
Ja. Also das wäre aber, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dass wir darüber noch mal diese lokale Wirtschaft, also Kleinbauern und sonst was, dass wir da noch mal extra
sehr
kleinen
gerne.
Beitrag
machen. Sehr gerne, finde ich toll. Ja.
Ralf, vielen, vielen Dank. Auch wieder sehr, sehr viel Inspiration. Also wie, sag ich mal, vielgestaltig, beziehungsweise auf wie viele Ebenen diese neuen Ansätze zum Menschsein, zum Selberdenken, selber machen, tun, ergehen, Zusammenhang wiederherstellen, den wir völlig verloren haben. Vielen, vielen Dank, Ralf Otterpohl. Und ihr Lieben, ich bin ziemlich begeistert und ich bin gespannt, wie lange die Begeisterung anhält, weil jetzt in diesem Jahr soll es wirklich losgehen. Irgendwie losgehen aufs Land und selber machen. Ich freue mich, wenn ihr auch den dritten Teil dann seht und überhaupt neue Horizonte hier und da mal vielleicht anhört, im Auto oder sonst beim Bügeln. Und freue mich auf bald und sage jetzt Tschüss.